Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Nach 40 Jahren, 4 Jahrzehnten, trennt sich der S. Fischer Verlag von einer seiner renommiertesten Autorinnen, nämlich von Monika Maron. Und begründet wird dies mit der Zusammenarbeit von Monika Maron mit dem Buchhaus Loschwitz in Dresden. Geführt von der, ja, wie kann man sagen, rechten Buchhändlerin Susanne Dagen, die wiederum mit dem Antaios Verlag kooperiert, der auf Götz Kubitschek zurückgeht, den neurechten Vordenker und Ideologen. Wir wollen darüber reden, über diese Trennung des Verlags von Monika Maron mit ihr selbst, mit der Schriftstellerin. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was halten Sie von dieser Begründung? Ist es akzeptabel für Sie?
Es ist für mich akzeptabel, dass der Verlag sich daran stört. Für mich ist die Konsequenz nicht akzeptabel, weil ich das ganz unangemessen finde. Also ich bin mit Susanne Dagen seit über 20 Jahren befreundet. Ich habe meine Bücher dort vorgestellt. Mit Pavels Briefe war ich schon da, das war 99. Und als mich Susanne Dagen gefragt hat, ob ich bei ihr so ein Bändchen mache, das war kurz nachdem der Fischer Verlag abgelehnt hatte, ein Essayband mit mir zu machen zu meinem 80. Geburtstag, habe ich keinen Grund gesehen, das abzulehnen. Also für mich ist sie auch nicht neu rechts, für mich ist sie eine Person mit entschiedenen und manchmal auch übers Ziel hinausschießenden Aktionen, so wie ich eben auch nicht glücklich war mit dem Exil als Titel für die Reihe. Aber das ist für mich kein Grund, eine Freundschaft zu beenden.
Das heißt, die Freundschaft, die persönliche Beziehung zu Susanne Dagen, die, wie Sie ja sagen, über 20 Jahre zurückgeht, ist Ihnen in dem Fall wichtiger als der politische Streit?
Nein, das ist ein politischer Streit, den ich ja durchaus führen kann mit ihr. Aber ich würde mich nicht öffentlich distanzieren wollen. Und ich glaube, das war die Erwartung von S. Fischer.
Inwieweit wussten Sie denn, dass diese Bücher vertrieben werden, unter anderem von Götz Kubitschek, dem Rechtsideologen und Vordenker auch von rechtsextremen Bewegungen?
Also gibt gut, es um, ja den eine Vertrieb, ja. Um den Vertrieb habe ich mich einfach nicht gekümmert. Das habe ich erst hinterher gesehen. Wobei ich sagen muss, die Versandbuchhandlung Antaios vertreibt auch alle meine Fischerbücher. Und das passt dem Verlag nicht. Er beliefert den auch nicht, Kubitschek. Aber dann bestellt er diese Bücher beim Grossisten. Also alle meine Bücher, auch wenn sie bei S. Fischer erschienen sind, kann man bei Antaios bestellen. Also das Ergebnis ist sowieso das gleiche, nur der Weg ist ein anderer. Also Susanne Dagen beliefert ihn direkt, wenn er bei ihr bestellt, beliefert sie ihn. Nun ist das ja eine sehr kleine Edition und sie hat ja auch gar nicht so ein Vertriebssystem. Also sie vertreibt die Bücher auch bei Amazon und bei Tichy. Aber sie beliefert Kubitschek eben direkt. Das ist der Unterschied.
Wenn Sie es denn gewusst hätten, dass der Vertrieb über Kubitschek läuft, hätten Sie dann trotzdem veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Susanne Dagen?
Ich glaube, ich hätte mit ihr gesprochen darüber. Ich hätte gesagt, dass mir das nicht gefällt.
Der S. Fischer Verlag hat ja in einem, also die Geschäftsführerin Sif Bublitz hat in einem Brief an die Autorinnen des Verlages auch davon gesprochen, dass der Verlag mit ihnen ein Gespräch gesucht hat über diese Situation, über diese schwierige Situation und dass da kein Weg reingefunden worden ist. Wie haben Sie den Dialog mit Fischer bisher empfunden?
Also es gab zwischen Sif Bublitz und mir ein Gespräch zu diesem Thema und das wurde eröffnet mit dem Satz, Frau Maron, was verbindet Sie mit S. Fischer? Und diese Frage hat eigentlich ein weiteres Gespräch schon sehr erschwert, weil für mich ist der Fischer Verlag mein literarisches Leben. Ich bin da seit 40 Jahren. Und die Frage, was mich damit verbindet, war erstmal für mich völlig absurd. Frau Bublitz ist seit 2 Jahren da. Und dann hat sie mir erklären wollen, was die Tradition des Verlages ist als Exilverlag. Das hat sie mir erklärt, als wäre ich ein dämliches Grundschulkind. Und schob mir also kopierte Seiten von Bermann Fischer über den Tisch. Und da konnte ich ihr nur sagen, dass ich aus einer jüdisch-polnischen Familie komme und selbst als Exilautorin bei Fischer eingestiegen bin, also dass man mich darüber nicht belehren muss. Das war eher eine Belehrung als ein Gespräch, also schon gar nicht auf Augenhöhe.
Und das war das einzige Gespräch, was mit ihr stattgefunden hat, sagen Sie? Und
ja, ich habe mir daraufhin einen Agenten genommen, um die Sache irgendwie zu glätten und zu beruhigen. Und dann liefen die Gespräche nur noch über den Agenten.
Und da kam dann auch nicht mehr allzu viel bei raus.
Doch, da kam dann heraus, dass sie nun doch den Essay-Band machen wollten, den sie vorher ausgeschlagen hatten. Und zu meinem 80. Geburtstag eben. Und dass sie auch diesen Geburtstag irgendwie ausstatten wollten. Aber dann habe ich im Sommer eine Geschichte geschrieben, eine völlig harmlose Geschichte. Also im Grunde war dieser Vorschlag mit dem Essayband und dem Geburtstag, sollte uns wohl glauben machen, dass das danach irgendwie auch weitergeht. Also jedenfalls hatte der Agent den Eindruck und ich hatte ihn dann auch.
Das heißt, Sie wurden überrascht jetzt von der Mitteilung, dass man nicht mehr mit Ihnen zusammenarbeiten will?
Nein, das ist dadurch zustande gekommen, dass ich ein kleines Manuskript eingereicht hatte, für das der Verlag auch ein Format hat. Und dass mir daraufhin gesagt wurde, dieses nicht, also eine völlig harmlose Geschichte, keinen Satz über Politik, dieses Buch nicht und auch kein anderes. Nachdem der Lektor es für gut befunden hatte, hat die Verlagsleitung ungelesen, dieses Büchlein, muss ich sagen, abgelehnt. Das heißt also, wir wollen die Autorin nicht mehr. Das war die Mitteilung. Also dieses Manuskript nicht und auch kein anderes. Das wurde mir am 9. Oktober so übermittelt.
Hat sich das denn dennoch schon abgezeichnet in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren, das Zerwürfnis?
Sagen wir mal, der Umgang sowohl mit Munin oder Chaos im Kopf als auch mit Arthur Lanz war sehr zurückhaltend von Seiten des Verlages.
Das waren die letzten Bücher, die Sie da veröffentlicht haben?
Hm. Ja.
Sie fühlten sich nicht genug repräsentiert in der Öffentlichkeit, nicht genug gefördert vom Verlag?
Ich brauche Werbung, wenn ein Buch erscheint, und ich brauche ein Engagement des Verlages, wenn ein Buch erscheint. Und das schien mir doch ein bisschen kraftlos zu sein.
Warum sind Sie dennoch bei Fischer geblieben?
Ja, warum bin ich bei Fischer geblieben? Man wechselt ja nicht einfach einen Verlag, bei dem man nun seit Jahrzehnten ist. Und ich hänge auch an dem Verlag. Und außerdem, ich werde 80 Jahre alt, die haben meine ganze Backlist. Also da geht man doch nicht einfach weg. Man bleibt doch auch bei seinen Büchern.
Das heißt, Sie wären jetzt auch dabei geblieben, auch trotz dieses Streits. Sie würden nicht gehen.
Ich wäre nicht gegangen. Das ist jetzt vorbei.
Und sollen die bereits erschienenen Titel bei Fischer auch bleiben, die sogenannte Backlist, also das, was noch
lieferbar ist? Das muss man alles erst sehen.
Hm. Hätten Sie es gerne oder wollen Sie versuchen, das rauszubekommen aus dem Verlag?
Darüber kann ich jetzt wirklich noch nicht sagen. Dazu müsste ich erstmal einen anderen Verlag haben und das muss ich dann auch bedenken, wie das alles weitergeht.
Wo wollen Sie als nächstes veröffentlichen?
Das weiß ich doch nicht. Das kommt darauf an, was sich ergibt. Also das geht ja nicht unbedingt nur nach Wunsch.
Wie würden Sie denn, da das ja offensichtlich nicht um die künstlerische Qualität Ihrer Bücher geht, sondern um Ihre politisch-gesellschaftliche Haltung, wie würden Sie die eigentlich beschreiben, wenn Sie jemand fragt, wo Sie politisch stehen?
Meine Haltung ist demokratisch, liberal und freiheitlich. Ich sehe mich überhaupt nicht in einem rechten Spektrum, außer man hält inzwischen alles für rechts, was nicht links ist, ja. Und jede kritische Nachfrage zu irgendwas gilt dann plötzlich als rechts. Ich bin kein bisschen rechts, kann ich nur sagen, in meinem Verständnis überhaupt nicht. Und ich halte es auch überhaupt nicht für rechts, wenn man diese Sprachvergewaltigung durch Genderei unerträglich findet. Ich bin Schriftstellerin und muss die Sprache ja irgendwie verteidigen. Das ist ja mein Amt. Wenn sowas alles schon als rechts gilt, dann ist da irgendwas total in Schieflage. Dann ist auch keine Diskussion mehr möglich.
Die Gender-Debatte ist ja das eine oder gendergerechte Sprache ist das eine. Dann wird Ihnen ja oft auch vorgeworfen, dass Sie nicht islamkritisch, sondern islamfeindlich seien.
Ich bin nicht islamfeindlich. Ich bin islamkritisch überall da, wo der Islam politisch und weltlich wird, wo er weltliche Ansprüche stellt, wo er Frauen unterdrückt. Das ist doch nicht rechts, das wäre links. Das sind Verfassungsbedingungen. Also ich verstehe solche Diskussionen überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, wie man verteidigen kann, dass Kinder in der Schule Kopftuch tragen müssen oder dürfen. Statt zu sagen, die Mädchen müssen wenigstens erstmal lernen, wie es ist, mit einem freien Kopf rumzulaufen. Das finde ich Diskussionen, die gehörten eigentlich den Feministinnen, die führen sie nur leider nicht. Außer Alice Schwarzer, die dafür beschimpft wird.
Aber Ihre Kritik hat sich ja noch weiter ausgeweitet, auch was die Migrationsbewegungen der letzten Jahre angeht, was die Flüchtlingsbewegungen der letzten Jahre angeht. Auch da waren Sie skeptisch und kritisch und haben auch durchaus Ängste formuliert, dass da vielleicht andere gesellschaftliche Vorstellungen auch in unser Land kommen könnten,
ja, die
in Konflikt geraten
so.
Ja, mit dem, was Sie sich vorstellen.
Ja, das ist doch auch so. Wir sehen die Situation an den Schulen, wir sehen, dass es separate Gesellschaften gibt, dass es Parallelgesellschaften, auch feindliche Gesellschaften gibt. Und das sind doch alles Probleme, über die man reden muss. Die sind doch nicht weg, wenn man nicht drüber spricht.
Worin zeigt sich das genau? Was genau stört Sie an der Lage, an der Situation?
Dass man die offenbar nicht in den Griff kriegt. Dass man in den Schulen die Situation, dass die Lehrer überfordert sind zum Teil mit dem, was ihnen da an Aufgaben zuwächst. Dass es über bestimmte gesellschaftliche Vereinbarungen keine Einigung geben kann. Das ist doch alles offensichtlich. Was soll ich Ihnen denn jetzt hier dazu erzählen?
Zum Beispiel, was meinen Sie, welche gesellschaftliche Vereinbarung ist Ihnen besonders wichtig? Welche fühlen Sie da angegriffen?
Ganz besonders das Verhältnis zu Frauen. Dass man Mädchen verheiratet, wenn sie noch halb Kinder sind, dass man sie gegen ihren Willen verheiratet. Das sind doch alles wichtige Fragen.
Und Sie haben das Gefühl, dass diese Fragen nicht genug gestellt werden, nicht genug debattiert werden?
Zumindest, dass sie auf gar keinen Fall gelöst werden und auch seltsam debattiert werden. Also, dass nicht die Kraft gerade der Feministin in diese Richtung geht. Das würde ich doch erwarten, dass sie auch die Rechte der Frauen, nicht nur der gleiche Lohn für gleiche Arbeit, sondern dass sie die Frauen die und die Mädchen, die unter uns leben, mit uns leben, dass sie deren Rechte ebenso verteidigen.
Also es fehlt Ihnen da eine Vielfalt auch der Debatte? Also ich meine, wir haben ja jetzt über diese Thematik von Frauenrechten hinaus ja in den letzten Monaten oft erlebt, dass da die Rede war von einer Verhärtung der Fronten. Da waren so umstrittene Begriffe wie Cancel Culture, die da mit in die Debatte gekommen sind, politische Korrektheit. Haben Sie den Eindruck, dass eine Vielfalt der Debatte fehlt?
Ich habe den Eindruck, dass eine Gleichberechtigung in der Debatte fehlt. Dass die Gruppen nur noch miteinander diskutieren, aber irgendwie kein Weg mehr von einer Gruppe zur anderen führt, ohne dass beschimpft wird oder etikettiert. Also wer mir das Etikett rechts anklebt, müsste mir doch erst einmal beweisen, wo ich eigentlich rechts sein soll. Da möchte ich Textstellen sehen, die unmöglich sind, die das Maß, was eine normale Argumentation und Diskussion betrifft, überschreitet. Die Mühe macht sich doch gar keiner. Dann sollen Sie doch sagen, hier hat Monika Maron das und das geschrieben und das ist falsch und darüber wollen wir reden. Statt zu sagen, die hat jetzt rechte Positionen. Kein Mensch weiß, was er sich darunter eigentlich vorstellen soll.
Da schließt sich, glaube ich, der Kreis unseres Gesprächs wieder zu Beginn, dass der Fischer Verlag ja tatsächlich Ihnen gar nicht mal konkrete Textstellen vorgeworfen hat oder bestimmte Äußerungen, sondern tatsächlich die ganz praktische Zusammenarbeit eben mit einem neurechten Milieu.
Das ist keine Zusammenarbeit. Ich habe alte Texte einer Freundin, die eine kleine Edition macht, gegeben, habe nicht gewusst, dass sie es Exil nennen will. Darüber habe ich mich später etwas geärgert, habe ich ihr auch gesagt. Um den Vertrieb habe ich mich nicht gekümmert. Aber ich habe von Susanne Dagen eben auch ein anderes Bild, als von ihr öffentlich gezeichnet wird. Insofern mag sein, dass das nun mit Antaios oder so ein Ärgernis ist. Aber wie gesagt, Antaios vertreibt alle Bücher. Auch von Migrantinnen übrigens. Nur, dass die Verlage ihn nicht direkt beliefern.
Ja, aber er hat eben, das haben wir ja auch schon besprochen, durchaus eine Nähe eben, ne, zu...
Ja, aber ich kenne ihn überhaupt nicht. Mhm. Ich kenne Götz Kubitschek nicht. Ich kenne auch Ellen Krusitzer nicht. Ich habe zu dem keinen Kontakt. Ich habe Kontakt zu Susanne Dagen, die Kontakt hat zu Kubitschek. Was ist das? Das nennt man Kontaktschuld oder wie?
Ich vermute, ich unterstelle mal an der Stelle, dass Götz Kubitschek das durchaus die ganze Situation für sich nutzen könnte. Wir wissen es nicht, aber es könnte gut sein.
Dabei helfen ihm alle, die das skandalisieren. Alle, die daraus einen Skandal machen, dass mein Bändchen von ihm unter anderem vertrieben wird, helfen Götz Kubitschek auch. Es werden Leute davon erfahren, die überhaupt nicht wussten, dass es das gibt.
Frau Maron, eine abschließende, noch sehr persönliche Frage, weil Sie werden nächstes Jahr 80. Sie schauen auf eine hochinteressante, wie ich finde, Biografie zurück, auf eine künstlerische Biografie auch, in der Sie fast 30 Jahre in der DDR gelebt haben, ein Buch nicht veröffentlichen konnten, wo es um Umweltverschmutzung in der DDR ging, Flugasche, dann später in den Westen gegangen sind. Jetzt, das ist ja 2020, nächstes Jahr 2021, werden 80 Jahre alt. Wenn Sie da jetzt zurückschauen auf die Debatten und die Streite, die Sie hatten in Ihrem Leben, wo steht da der jetzige?
Na, sagen wir mal, meine Situation ist eher vor 40 Jahren ähnlich, als Flugasche im Osten nicht gedruckt werden konnte. Wobei der Unterschied ist, dass damals mein Verlag zu mir gehalten hat. Das Buch ist gescheitert an der Zensurbehörde im Kulturministerium und nicht im Verlag. Also insofern kann ich gar nicht anders als denken, du lieber Gott, das habe ich vor 40 Jahren schon mal erlebt. Da war ich nur 40 Jahre jünger.
Monika Maron, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen auch.